Ich glaube, es ist völlig normalisiert und es ist ein Riesenproblem. Oder? Kinder wachsen auf in einer Gesellschaft, wo sie untereinander schon sexualisierte Gewalt erfahren, die schon nicht so als solches benannt wird. Eben. Und das ist schon das erste Problem. Meistens wird es einfach als, ja, Kinder sind halt so. Das kennen wir doch auch, haben wir ja damals auch gemacht. Und man vergisst völlig, dass ja Kinder auch ihre Grenzen haben.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich den Fragen an, was sexualisierte Gewalt ist, wie man sie erkennen kann und warum Aufklärung in diesem Zusammenhang so wichtig ist. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. In der letzten Folge habe ich mit der Stefanie Bürgi-Dolle vom Kinderschutz Schweiz über gewaltfreie Erziehung geredet, über psychische und physische Gewalt, aber auch über Vernachlässigung und was für Folgen die Gewaltformen haben können. Bewusst weggelassen haben wir dann die sexualisierte Gewalt. Auch diese Gewalt ist ein grosses Tabuthema. Sie fängt oft leislich an, sie passiert vielfach im näheren Umfeld und sie findet fast immer im Verborgenen statt. Hinter Türen ist stille Geste oder Angst, die nicht ausgesprochen wird. Und sie betrifft besonders oft Kinder, gerade die, die sich am wenigsten wehren können. In der Schweiz erlebt rund jedes siebte Kind sexualisierte Gewalt. Viele schweigen aus Angst, aus Scham oder weil sie denken, dass es normal ist. Als Eltern, Lehrpersonen und Bezugspersonen tragen wir Verantwortung. Wir sind gefragt, nicht nur im Ernstfall, sondern schon viel früher. Beim Zulassen, beim Heranschauen, beim Aufklären und beim Schützen. Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge nach Köniz gereist und sitze heute gegenüber von der Agota Lavoyer. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Merci vielmals für die Einladung.
Du hast ein Studium in sozialer Arbeit gemacht, hast dann 8 Jahre in verschiedenen Schulen als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und berufsbegleitend einen Master in systemischer Beratung absolviert. Anschliessend hast du als Beraterin und später als Leiterin in einer Fachstelle für Opferhilfe bei sexualisierter Gewalt gearbeitet und hast dann die Beratungsstelle Opferhilfe im Kanton Solothurn mit aufgebaut und geleitet. Nach einem erfolgreichen Start hast du dich selbstständig gemacht und bist heute Dozentin, Referentin und Autorin, zum Beispiel vom Buch «Ist das okay?», ein Kinderfachbuch zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Auch diese Gewaltform findet mitten in unserer Gesellschaft statt und doch bleibt sie oft unsichtbar. Warum tun wir uns so schwer, darüber zu reden?
Tatsächlich ist sexualisierte Gewalt an Kindern, also die sexuelle Ausbeutung von Kindern durch Erwachsene, sehr, sehr lange ein Tabuthema gewesen. Ich glaube, das ist es heute nicht mehr unbedingt. Und trotzdem würden ganz viele Menschen sagen, es ist absolut unvorstellbar, dass eine erwachsene Person einem Kind so etwas antun kann. Und Sachen, die wir unvorstellbar finden, denen wollen wir uns auch nicht so gerne annehmen oder tun uns nicht annehmen. Sehr viele Menschen denken, glaube ich, auch immer noch, dass es weit weg ist vom eigenen Umfeld, dass das schon passiert. Ich glaube, das wissen alle, aber man hat so das Gefühl, das ist so früher gewesen oder das ist bei den anderen oder das ist weit weg. Und schlussendlich geht es in Prävention auch wirklich darum, das Thema im Bereich des Vorstellbaren zu rücken und wirklich auch zu realisieren, dass das Thema uns alle angeht und tatsächlich auch in unseren Umfeldern leider passiert.
Deshalb bin ich ja heute bei dir und ich hoffe, wir können das ein bisschen aufklären und auch die Leute sensibilisieren. Wie schon gesagt, in der letzten Folge zum Thema gewaltfreie Erziehung habe ich beim Kinderschutz Schweiz die 4 Formen von Gewalt besprochen. Bewusst weggelassen haben wir dann die sexualisierte Gewalt, weil sie nicht eine Erziehungsmassnahme ist. Heute schauen wir diese Form von Gewalt aber vertieft an. Anfangen möchte ich mit der Begriffsklärung und der Definition. Sexualisierte Gewalt ist jede sexuelle Handlung mit oder ohne Körperkontakt, wo eine Person unter Ausnutzung von einem Machtverhältnis an einer anderen Person vornimmt. Wie würdest du sexualisierte Gewalt erklären?
Das ist schon sehr präzise beschrieben. Vielleicht können wir es einfach noch ein bisschen einfacher machen. Schlussendlich geht es wirklich um jegliche sexualisierte Handlungen vor einem Kind oder an einem Kind, die vorgenommen werden. Was ich dort ganz wichtig finde, ist, dass man sich bewusst ist, du hast es vorher auch erwähnt, dass es sehr viele Formen von sexualisierter Gewalt an Kindern gibt, wo ein Kind eben nicht angelenkt wird. Also Es geht nicht nur um die, sag mal, Stereotypen-Daten, wo ein Kind im Intimbereich wirklich sexualisiert angelenkt wird, sondern eben auch alles, was zum Beispiel im digitalen Raum passiert, alles, was vor einem Kind passiert. Oder zum Beispiel mit einem Kind ein Porno anschauen, ist eine Form von sexualisierter Gewalt, auch wenn dabei das Kind nicht angelenkt wird.
Auf die einzelnen Sachen gehen wir dann noch ein bisschen ein. Was sind aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung die häufigsten Übergriffe?
Also was ich kann sagen, aus all diesen Jahren bei der Opferhilfe, wo wir ja sehr viele Betroffene beraten haben, ist, dass es sehr häufig aufbauend anfängt, also mit Grenzverletzungen, wo vielleicht noch nicht ganz eindeutig ist, sind sie jetzt wirklich schon sexualisierte Gewalt oder nicht, für das Kind sowieso sehr schwer erkennbar und sie dann langsam nach immer zu massiveren Übergriffen werden und eben sehr häufig auch mit sogenannten Hands-off-Delikt anfangen, also Delikt, wo das Kind nicht angelenkt wird. Was wir beispielsweise sehr häufig hatten, ist eine erwachsene Person, die vor einem Kind onaniert, sich selber befriedigt, das Kind schaut zu. Das ist das, was wiederum eben dieser Person die halt ihr Bedürfnis befriedigt. Und sehr viele Kinder verstehen natürlich nicht, dass das eine Form von Gewalt ist. Es tut nicht weh, es ist vielleicht verpackt in ein lustiges Spiel. Aber die häufigste Form ist noch schwierig zu sagen. Also es gibt unendlich viele verschiedenste Formen von sexualisierter Gewalt, die Kinder erfahren können.
Aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es eben die Hands-off-Delikte gibt, ich glaube, dort muss man ja auch noch sagen, oder was ich auch in deinem Buch gelesen habe, ist ganz wichtig, es ist ja immer Gewalt, auch wenn Kinder nicht Nein sagen, oder?
Genau, also es gibt keine konsensuellen sexuellen Handlungen mit Kindern, Punkt, Schluss. Also es verletzt immer die Integrität eines Kindes, die körperliche, die psychische, wenn man sexualisierte Handlungen an einem Kind vornimmt. Und in dem Sinn spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein Kind in Anführungsstrichen einverstanden ist, weil das Kind kann gar nicht informiert einverstanden sein mit sexualisierten Handlungen. Und von dem her ist es immer Gewalt. Und es ist immer ihre Verantwortung von der älteren oder von der erwachsenen Person.
Und wie spielt jetzt dort auch die Macht oder die Machtverhältnisse eine Rolle?
Die spielen natürlich sehr eine grosse Rolle, weil es ja immer darum geht, ich nutze meine Machtposition aus und setze meine Bedürfnisse über die Bedürfnisse des Kindes. Oder meine Täterinnen wissen halt genau, dass sie am Kind schaden mit dem, was sie machen. Aber das ist in dem Sinn gleich. Macht ist einfach sehr ein relevanter Faktor, weil das eben genau ausgenutzt wird.
Und würdest du sagen, dass es, wenn Erwachsene so Handlungen durchführen, geht es immer um Sexualität?
Man geht davon aus, dass es längst nicht immer um Sexualität geht. Es gibt natürlich die Tatpersonen, die tatsächlich ihre sexuellen Bedürfnisse nur mit Kindern befriedigen können. Also wirklich eine pädosexuelle Neigung haben. Und dann gibt es aber auch die, die beispielsweise ein Geschäft daraus machen, indem sie Videos produzieren mit sexualisierter Gewalt an Kindern. Die, die sagen, ich habe mir das Kind genommen, weil keine erwachsene Person available war. Also schlussendlich gibt es dort auch ganz viele andere Motive. Es muss nicht unbedingt eine reine pädosexuelle Neigung dahinterstehen, hinter diesen Daten.
Manchmal gibt es ja noch andere Begriffe, die auch fallen, zum Beispiel sexueller Missbrauch oder sexuelle Ausbeutung. Wie unterscheiden sich die?
Ich würde jetzt tatsächlich sagen, es sind Synonyme. Also es gibt ganz feine Unterscheidungen. Grundsätzlich ist es so, dass man sehr, sehr lange von sexuellem Missbrauch noch mal geredet hat und von diesem Begriff ist man eher weggekommen. Wenn man sagt, man kann ein Kind nicht brauchen, also kann man es auch nicht missbrauchen. Also das ist wirklich wie die Begrifflichkeit eigentlich problematisch. In Deutschland wiederum hat man wieder mehr angefangen, den Begriff zu brauchen, weil man sagt, das ist einfach der, den für alle verstehen. Und gerade bei einem eher tabuisierten, schwierigen Thema ist es wichtig, dass wenigstens die Leute wissen, von was reden wir. Sexuelle Ausbeutung tut halt nochmal diese Ausbeutung, das Machtgefälle mehr betonen. Aber schlussendlich sage ich immer, ich bin dort sehr pragmatisch als Fachperson, verwende die Begriffe, die ich am besten finde, sexualisierte Gewalt oder sexuelle Ausbeutung. Und gleichzeitig sage ich immer den Leuten, hey, Hauptsache, die reden darüber, egal, wer sexueller Missbrauch der Begriff ist, wo dir am gläufigsten ist, super. Hauptsache, wir bleiben im Gespräch.
Du hast gerade gesagt, das ist ein Tabuthema. Hauptsache, wir reden darüber. Aber welchen gesellschaftlichen Missverständnis begegnest denn du so im Bezug auf sexualisierte Gewalt?
Ich glaube tatsächlich, am häufigsten habe ich das Gefühl, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sehr viele Leute immer noch das Gefühl haben, oder wie sich nicht können vorstellen, dass tatsächlich, man geht ja davon aus, dass etwa jedes vierte Mädchen, etwa jeder zehnte Bub in seiner Kindheit irgendwann sexualisierte Gewalt erfährt. Also im Schnitt jedes siebte Kind. Und ich glaube, das ist für viele einfach nicht vorstellbar. Ich werde so häufig gefragt, auch wenn ich Schulungen gebe, sei es an Schulen oder an anderen Orten, ja, stimmt denn die Zahl wirklich? Und ich merke immer die Hoffnung, die mitschwingt, dass ich irgendwie kann sagen kann, ja, die ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben oder man tut da noch Sachen dazu erzählen, die ja jetzt vielleicht gar nicht so schlimm sind. Ich glaube, dass das einerseits, also das Ausmaß wirklich riesig ist und andererseits, ich glaube, wirklich immer noch viele Leute das Gefühl, das würde man einem Kind anmerken. Ich höre das sehr häufig, sei es von Lehrpersonen, sei es von Eltern, so, ja, aber ich kenne das Kind so gut, es kann doch nicht sein, dass es sexualisierte Gewalt erfährt und ich merke das nicht. Und es ist aber tatsächlich so, dass Kinder ja häufig auch sehr viel Strategie haben, auch sehr Angst haben, dass das auffliegt oder wissen, es darf nicht auffliegen und darum eben sich nichts anmerken.
Du hast am Anfang schon von möglichen körperlichen Übergriffen erzählt und jetzt auch schon die ersten Zahlen gebracht. Ich habe auch ein bisschen nachgeschaut, was für Zahlen das es gibt und 2024 sind in der Schweiz 1073 Fälle von sexuellen Handlungen mit Kind gemeldet worden. Wie auch bei den anderen Gewaltformen ist die Dunkelziffer aber höher. Du hast gesagt, jedes siebte Kind erfährt sexualisierte Gewalt und aus Studien ist zudem bekannt, dass 97% von sexuellem Missbrauch an Kind im nahen Umfeld passiert. Viele Eltern haben aber mehr Angst vor diesen Fremden, wo ein Kind mit dem Auto auf dem Schulweg abpassen. So habe ich das auch gehört in der Schule. Warum macht uns das mehr Sorgen?
Ja, ich bin sehr froh, dass du das jetzt erwähnt hast. Ich habe vorhin gedacht, das wäre ja auch noch ein Teil gewesen von der grossen Missverständnis, was hat im Bereich sexualisierter Gewalt an Kindern, dass sehr viele nicht wissen, dass eben die grösste Gefahr nicht die fremde Person ist. Ich glaube tatsächlich, wie du sagst, wir sind mit dem aufgewachsen. Meine Eltern haben mich auch vor allem gewarnt vor einem fremden Mann, der kommt und mir Schlecke anbieten will. Wir haben geschaut, wie muss ich mit dem umgehen als Kind. Und ich glaube, sie hat das Gefühl gehabt, mit dem wäre ich dann auch geschützt vor sexualisierter Gewalt. Und tatsächlich ist es halt viel, viel schmerzvoller, sich damit auseinanderzusetzen, dass Menschen, die vielleicht auch in meinem eigenen Umfeld sind, so etwas Schreckliches können machen. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, wo man eigentlich viel lieber von sich wegweist, als sich damit auseinanderzusetzen. Es ist so. Also, wenn man Statistiken anschaut, hockt in jeder Schulklasse mindestens ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt. Und da ja die Tatpersonen nachstehende Menschen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die auch kenne, halt auch sehr gross. Und ich glaube, mit dem muss man sich wie können arrangieren, um dann wirklich können sagen, okay, was mache ich jetzt mit dem Wissen?
Kannst du sagen oder beschreiben, warum vielleicht die Tatpersonen gerade oft aus einem näheren Umfeld sind? Was die Gründe dafür sind?
Also schlussendlich muss man natürlich sehen, es ist in dem Sinn total nachvollziehbar, weil man ja sehr häufig, eben, es gibt natürlich auch die Fälle, wo jemand kommt, eben meistens eine fremde Person, ein Kind packt und ihm sexualisierte Gewalt antut. So. Aber in den meisten Fällen muss man zuerst eine Beziehung aufbauen zum Kind, ein Vertrauensverhältnis aufbauen zum Kind oder hat womöglich schon eins, zum Beispiel als älterer Teil. Und damit man dann eben nachher seine Bedürfnisse oder seine Macht kann ausnutzen und dem Kind sexualisierte Gewalt antun. Und man muss ja das Kind dazu bringen, dass es schweigt. Also nicht nur, dass es in dem Sinn mitmacht, sondern dass es schweigt, dass das niemandem erzählt. Und das ist ja nicht so, also für das muss man ja auch ein Gespür haben für das Kind. Man muss das Kind recht gut kennen. Man muss wissen, ja, was muss ich dem Kind sagen, wo wirklich mächtig genug ist, dass es eben wirklich niemandem etwas davon erzählt. Schon nur, um die Beziehung können haben zum Kind, muss man ja das Kind kennen.
Also das braucht die Nähe. Gibt es noch andere Tricks, die Täterinnen und Täter vielleicht anwenden in Bezug auf sexualisierte Gewalt?
Ja, also es gibt eben die sogenannte oder sehr typische Täterstrategie, weil es bei Opferhilfeberatung, wenn wir einen neuen Fall hatten, wir hatten jetzt nie eine Liste mit Täterstrategie, aber wir haben so das Gefühl im Kopf, wir können wirklich Check, check, check machen bei allen Fällen. Mal ist eine Strategie vielleicht stärker angewandt worden, mal eine andere. Was eben immer dazu gehört, was ich gesagt habe, die Geheimhaltungspflicht. Wenn jemandem etwas sagt, dann passiert etwas sehr Schlimmes. Also so das Drohen, dass es niemand erfahren darf. Oder das Normalisieren, was du am Anfang auch schon erwähnt hast. Ja, das, was wir machen, ist normal. Weißt, das machen alle mit ihrem Papi daheim, aber man redet halt nicht darüber. Oder dir wird eh niemand glauben. Also der Kind, wie quasi das Gefühl hat, du musst das gar niemandem erzählen. Wer glaubt schon an einem Kind? Ich würde eh sagen, dass das nicht stimmt. Ja.
Gibt es dort schon etwas jetzt aus dem, was du erzählt hast, auch aus deiner Erfahrung schon etwas, was man für Prävention kann ableiten kann, wo sich aus dem heraus zeigt, wie wichtig sie wäre?
Ja, vielleicht noch eine weitere Täterstrategie, vor allem sehr wichtige, die ich vorher vergessen habe, ist natürlich die Schuldumkehr. Die gehört so fest zu sexualisierter Gewalt, eigentlich auch an sexualisierter Gewalt. An Erwachsenen wie an Kind ist es dem Kind das Gefühl gegeben wird, eigentlich bist du die Schuld an dem, was wir machen. Und das ist natürlich super wirkmächtig, weil wer erzählt schon gerne etwas, von dem er oder sie das Gefühl hat, ich bin eigentlich die Schuld an dem. Und dort wiederum kann aber Prävention enorm viel bewirken in dem, also bei all diesen Punkten. Also einerseits beim Normalisieren, oder wenn das Kind weiss, das ist nicht normal, dann weiss es zumindest, okay, das ist eben nicht normal, das machen nicht alle, aber es ist ein Trick von TäterInnen, dass sie das sagen. Oder auch eben, wenn man schaut, okay, wie reagiere ich denn mit einem Kind, wenn das Kind mir etwas sagt, was wirklich die Schuld ist dran. Und gebe ich dort dem Kind das Gefühl, es hat sich jetzt gelohnt, das zu sagen und du wirst nicht dafür zusammengestaucht, sondern dafür gelobt, dass du Mut hast gehabt, mir so etwas zu erzählen. Also ich glaube, es gibt wirklich sehr viel, wo man Prävention machen kann, um auch gegen die Täterstrategien ein bisschen anzukommen.
Bei den anderen Gewaltformen haben wir auch besprochen, dass der Loyalitätskonflikt das Reden über Gewalterfahrungen für Kinder eben so schwierig macht, besonders bei familiärer Nähe. Auch Scham, Schuld, Gefühl und Angst, du hast vieles von dem schon angesprochen, können hemmend sein. Gibt es noch weitere Gründe?
Ich würde schon sagen, der Loyalitätskonflikt ist einer der absolut grössten Punkte. Ich glaube, das ist auch der, der sehr viel nicht nachvollziehen kann, weil wie kann das sein, dass das Kind so etwas Schlimmes erfährt und trotzdem noch die Tatperson schützt. Und da darf man nicht vergessen, wenn es, sagen wir mal, das ältere Teil ist, wenn es der Papi ist oder der Grossvater. Also sehr häufig erfahren die Kinder nicht nur sexualisierte Gewalt von dieser Person, sondern eben auch sehr viele schöne Sachen. Das ist natürlich sehr strategisch, auch clever. Aber das heisst, sie bekommen Aufmerksamkeit, vielleicht auch Geschenke, Zeit, die man zusammen verbringt. Und eben, es ist eine Person, also Kinder sind ja so loyal gegenüber ihren Eltern, egal was für Gewalt das sie erfahren, dass das schon ein sehr wichtiger Punkt ist. Und er sicher schon die Sprache, die fehlt. Und da kann man Prävention sehr viel machen. Kinder wissen gar nicht, was ist das überhaupt, was mir passiert, wie kann ich darüber reden, wie kann ich das überhaupt erklären. Und vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wem ich das sagen soll.
Fakt ist ja auch, du hast es schon gesagt, dass Mädchen öfter betroffen sind als Buben und die Täterschaft mehrheitlich männlich ist. An der PH habe ich schon früh gelernt, dass ich kein Kind auf den Schoss nehmen oder das zulassen darf. Und sie haben uns auch explizit gesagt, dass wenn wir mit einem Kind allein im Schulzimmer sind, sollen wir die Türen offen lassen. Im Sportunterricht hat man uns auch klar gemacht, dass Hilfestellungen am Reck oder so sehr heikel sind. Die Rotschläge sind vor allem oder nur an die Männer gerichtet gewesen. Tatsächlich sind über 90% der Tatpersonen Männer oder männliche Jugendliche. Und trotz dieser Zahl besteht nicht die Gefahr, dass Männer unter Generalverdacht stehen.
Nein, ich glaube, die Zahl muss man so nüchtern annehmen, wie du es sagst. Ich meine, die Mehrheit sind Männer oder männliche Jugendliche, was aber nicht heisst, dass es eben nicht auch Frauen gibt, die Kinder sexuell ausbeuten. Ich meine, 10% ist trotzdem jede zehnte Tatperson. Die Zahlen gehen dort ein bisschen auseinander. Sicher auch noch ein tabuisiertes Thema, das noch mehr erforscht werden muss. Aber schlussendlich geht es nicht um Generalverdacht. Es geht einfach darum, Kinder müssen geschützt werden vor sexualisierter Gewalt. Und Kinder müssen wissen, also ich finde es wichtig, Kinder dürfen durchaus wissen, dass die Mehrheit der Täter oder Tatpersonen Männer sind. Aber gleichzeitig auch, dass eben auch Frauen das machen. Also nicht, dass es nachher passieren kann, dass sie vielleicht sexualisierte Gewalt durch eine Frau erfahren und das nicht erkennen, weil sie zu viel, ja, aber eine Mami macht ja so etwas nicht. Es sind doch immer die Männer, die das machen.
Jetzt würde ich behaupten, dass es kein Problem ist, wenn eine Kindergartenlehrerin ein Kind auf den Schoss nimmt, in der gleichen Umkleidekabine im Sportunterricht dabei ist oder in einem Kind aufs WC hilft. All das habe ich in meiner Zeit als Lehrer auch erlebt oder haben sie mir erzählt, was dann völlig normal war. Wie stehst du dazu?
Ja, finde ich höchst problematisch. Ich gebe ja sehr viele Schulungen auch in Lehrpersonen, Kollegien und höre das auch sehr häufig. Oder Lehrerinnen, die sagen, ja, wenn ich bei der Schwimmgarderobe nicht reingehe, dann werden die Mädchen nie fertig, ich muss helfen. Und Lehrer, die sagen, pff, wenn du den Job verlieren willst, gehst du rein und sonst lass das sein. Also dann haben sie halt lang. Wo ich dann schon immer die Frage zurückwerfe, okay, also die haben in dem Fall unterschiedliche Richtlinien für Lehrerinnen wie für Lehrer. Und er sagt, oh nein, natürlich nicht. Und meistens ist ja das Problem, dass man über all die Themen gar nicht wirklich redet. Und das finde ich der relevanteste Punkt. Also nehmt, oder ich versuche dort immer sehr zu bekräftigen, nehmt die Themen auf und schaut, weil für die Kinder ist das eine total verwirrende Botschaft. Also wieso darf jetzt die Lehrerin in die Garderobe reinkommen oder darf? Oder wieso macht sie es? Wieso macht es der Lehrer nicht? Wieso wird man vielleicht von der Lehrerin auf den Schoss genommen, vom Lehrer nicht? Und dort wirklich einheitlich mit dem umzugehen. Und schlussendlich muss man wirklich auch schauen, okay, was gehört zu meiner professionellen Rolle und was nicht. Also ich habe jetzt vor kurzem mit zum Schulanfang gehört von einer Mutter, die mir erzählt, alle haben sich im Klassenzimmer umgezogen, vor dem Turn Unterricht, inklusive der Lehrer in der Primarschule. Ich denke, bitte was? Es geht einfach nicht. Also es ist einfach absolut, also, oder im Büro ist es ja auch klar, wir ziehen uns nicht alle um. Dort denke ich wirklich, geht es darum, wirklich zu sagen, hey, was sind eigentlich unsere Haltung, was ist die Botschaft, die wir mit dem an die Kinder senden und vor allem haben wir einen einheitlichen Umgang mit nöcher Distanz.
Ich bin froh, dass du das sagst und ich finde auch noch wichtig, jetzt abgesehen natürlich um den Schutz der Kinder, aber es geht ja am Schluss auch um den Schutz der Lehrpersonen selber, dass sie sich nicht in eine Situation begeben, unabsichtlich und nachher könnten dann für sie Konsequenzen haben.
Ja, und ich denke, je mehr, natürlich kann man nicht alles durchreglementieren, aber schlussendlich, je mehr klare Haltungen und Richtlinien man hat und Umgang mit eben Themen, Nähe, Distanz, desto einfacher ist es auch für die einzelnen Lehrpersonen. Dann muss ich mir nicht überlegen, darf ich jetzt in die Garderobe nicht, sondern es ist einfach ganz klar, eine Vorgabe, das haben wir uns als Team entschieden, vielleicht findet man die eine Entscheidung besser, die andere findet man vielleicht übertrieben, ist egal, aber man hat etwas, wo man sich dran kann, wie orientieren und das finde ich sehr wichtig.
Im Vorfeld habe ich auch Kinder gefragt, ob sie in der Schule oder daheim schon Situationen erlebt haben, wo andere sie in eine unangenehme Situation gebracht haben. Wir hören zusammen rein.
Also sie haben halt so Spiele gemacht. Es war schon Spass gewesen, aber sie haben dann auch die ganze Hose bezogen.
Mir ist jetzt noch nie passiert so. Aber ich habe schon beobachtet, dass im Gang so wie gesnöggelt wird.
Also gesnöggelt ist, wenn man halt nicht die Hose anzieht, sondern die Hose hochzieht. Und das ist halt dann schon ein bisschen komisch, da sieht man zwar nichts, aber es ist so gleich ein bisschen komisch.
Bei mir selber ist es jetzt noch nie passiert, aber bei meinem Bruder war einer auf dem Schulweg und er hat einfach auch einfach die Hose abgezogen. Und also mein Bruder hat auch sehr verletzt und er ist dann einmal gerannt heimgekommen. Ja, man sieht halt dann viel und das war halt nicht okay für ihn gewesen.
Es hat mich natürlich schon im Sport. Es hat schon Sachen gegeben, die ein bisschen komisch waren. Zum Beispiel, aber dann komische Ort ist angekommen. Das hat mich ein bisschen geschildert.
Mein Grossvater, der gibt mir halt auch so einen Viertel-Tattoos po, also wenn wir Hallo sagen, aber das finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Also, er ist halt mein Grossvater.
Also, früher war ja bei uns auf der Schule das Thema Ansporer. Auf der einen Seite war es ein lustiger Spass, aber auf der anderen Seite nicht okay.
Also das, man macht so wie eine Pistole so mit den Fingern sozusagen. Und dann macht man es halt jetzt wirklich rein.
Das ist ein bisschen dumm, ich weiss nicht, wer drauf ist gekommen.
bei mir, so wenn ich noch im Kindergarten war, oder erste, zweite Klasse, dann hatte ich mal ein Röckchen an mir und er hat mir über das Röckchen gelüpft. Und seitdem habe ich dann immer, wenn ich ein Röckchen an mir hatte, unter dem Röckchen nochmal Hose an mir gehabt. Und dann habe ich es, glaube ich, nicht gehabt, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Von Nögeln, Hosen abziehen und Röckchen lüpfen haben sie erzählt. Das kenne ich auch noch aus meiner eigenen Schulzeit. Warum hat sich an dem noch nichts verändert?
Ja, weil wir tatsächlich einfach kaum etwas investieren in die Prävention von sexualisierter Gewalt. Und ich glaube, wir müssen endlich verstehen, das Thema wird nicht einfach verschwinden, nur weil wir im Jahr 2025 sind, sondern wie du siehst, ich glaube, all die Aussagen der Kinder, die hätten auch von uns als Kind können stammen. Und wir müssen uns dringend dem Thema annehmen, damit sich etwas auch dort ändert.
Und vor allem, dass es für die Kinder nicht so normal ist, weil es hat ja tatsächlich jetzt, wenn man den Kind zulässt, sehr oft eben lustig, normal irgendwo auch. Wie hast du es jetzt empfunden, wo du zugelassen hast?
Das ist so. Also ich glaube, es ist völlig normalisiert und es ist ein Riesenproblem. Oder? Kinder wachsen auf in einer Gesellschaft, wo sie untereinander schon sexualisierte Gewalt erfahren, wo schon nicht so als solches benannt wird. Eben. Und das ist schon das erste Problem. Meistens wird es einfach als, ja, Kinder sind halt so. Das kennen wir doch auch, haben wir ja damals auch gemacht. Und man vergisst völlig, dass ja Kinder auch ihre Grenzen haben. Also ich meine, stell dir vor, ich würde dir oder du mir die Hosen abziehen. Ich meine, wir würden einander anzeigen dafür. Und das ist für Kinder genauso demütigend. Und ich finde das auch ein sehr guter Einstieg ins Thema mit Kindern, weil das ist tatsächlich etwas, was alle Kinder nachempfinden können. Dass, wenn dir jemand das Schub aufläuft oder die Hosen abzieht, wie demütigend das ist. Und darum funktioniert ja sexualisierte Gewalt so gut, weil das eine Gewaltform ist, die häufig noch demütigender ist als vielleicht körperliche Gewalt. Jemand zu boxen, das Kind untereinander, ist auch nicht gut. Muss man natürlich auch, darf man auch nicht so lassen, aber es ist meistens nochmal ganz, eben nochmal weniger demütigend, als was die sexuelle Integrität anbelangt.
Eine Aussage würde ich gerne noch einordnen. Das Mädchen, das gesagt hat, dass ihr Grossvater ihr eine Viertel-Tatsch gegeben hat, zum Spass, hat das auch so eingeordnet. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, das ist eine sehr klassische Aussage. Einerseits das Kind, das das okay findet, weil was soll es sonst finden? Man Kind geht ja davon aus, dass liebe Menschen, wie zum Beispiel Grossvater, ja einem nichts Böses wollen. Und wenn sie das machen oder dazu lachen, dann ist das vielleicht auch einfach total okay und lustig. Und gleichzeitig wäre es sehr wichtig, dass Kinder lernen, hey, das Vödli, das gehört zum Intimbereich, wie auch andere Körperteile zum Intimbereich gehören. Und auf das tut man nicht einfach drauf hauen oder das anlängen und nicht in dem Sinn liebevoll, weil das die eigene sexuelle oder körperliche Grenze verletzt. Und von dem her finde ich es grundsätzlich nicht okay, aus Spass oder lustig einem Kind ein Viertel-Tatsch zu geben.
Du hast jetzt all die Aussagen gehört. Sind diese Vorfälle jetzt alle Formen von sexualisierter Gewalt?
Ja, ich würde sagen, auch die anderen Formen, die es vor allem Hosen aufziehen, abziehen, Schüppli aufziehen ist gegangen. Klassisch vielleicht in Klassenzimmer schon noch, ich zwinge mich auf den Schoss von einem anderen Kind. Und dem anderen Kind ist es offensichtlich unangenehm. Kennen wir, glaube ich, auch alle aus unserer Schulzeit. Das sind alles Formen von sexuellen Grenzverletzungen, die ich auch wahnsinnig wichtig finde, dass man die so benennt und mit den Kindern eben auch anschaut, wieso fühlen sich die so wahnsinnig unangenehm und demütigend an. Und mit dem ist man eben schon mit im Thema. Und die Kinder verstehen so auch sehr schnell, wieso das eben die Verletzung von sexueller Integrität oder sexuelle Grenzverletzung eben deren wäre wirkmächtig sein, weil sie halt so gut funktionieren, weil sie gegenüber so fest abwerten.
Bevor wir zu der Rolle der Eltern und der Lehrpersonen kommen, möchte ich noch auf Cybersexualdelikte eingehen. Denn Kinder und Jugendliche müssen nicht nur in der realen Welt vor sexualisierter Gewalt geschützt werden, sondern auch online. Was ist der Unterschied von Sexting, Sextortion und Cybergrooming? Das sind alles Begriffe, die ich gefunden habe. Kannst du dich kurz erläutern?
Cyber-Grooming, das ist, oder Grooming ist, wenn sich erwachsene oder deutlich ältere Personen einem Kind annähern mit sexuellen Absichten. Also, sag mal, Kontaktaufnahme mit dem Kind, mit dem Ziel, das Kind zu treffen und ihm sexualisierte Gewalt anzutun. Eben Cyber-Grooming ist, wenn man es online macht. Grooming wäre das, wenn man es einfach offline macht. Sextortion, das ist übrigens etwas, was ich von Juventud wieder gehört habe in den letzten Jahren, das fällt enorm zunehmen. Das ist, wenn ein Kind oder Jugendliche dann meistens von sich selber Nacktfotos machen. Jemandem schicken, vielleicht sogar am ersten Freund oder der ersten Freundin. Und nachher aber mit diesen Fotos erpresst werden. Wenn du mir nicht noch mehr schickst, dann schicke ich das Foto deinen Eltern oder stelle sie in Klassenchat. Und die Kinder sind natürlich nicht derweil unter Druck, weil sie wissen, wenn sie sich Hilfe holen, müssen sie eigentlich zugeben, dass sie von sich Nacktfotos verschickt haben. Jugendliche wissen eigentlich, man sollte nicht. Gleichzeitig ist das vielleicht ein Teil von Jugendsexualität, wie es auch ein Teil von Erwachsensexualität ist. Und darum haben sehr viele Jugendliche sehr Mühe, das überhaupt eben jemandem zu erzählen, sich Hilfe zu holen. Und Sexting wiederum, eben, das ist das, was, ja, auch, ich würde sagen, heutzutage zur Erwachsenensexualität sehr häufig dazugehört. Das ist einvernehmlich sexualisierte Nachrichten schicken oder vielleicht dann auch Fotos schicken. Und dort finde ich es wie auch wichtig. Ich glaube, es ist schwierig, wenn wir den Jugendlichen sagen, das ist etwas ganz schlecht, so machen das nicht, weil sie ja gleichzeitig 20 Minuten aufziehen und merken oder einfach auch sonst Erwachsene machen das und einvernehmlich und finden das cool. Sondern vielleicht viel mehr den Ansatz verfolgen, was wäre das safer Sexting? Also, wie kannst du vielleicht halt auch Sexting machen, wo aber nicht zu einem Problem kann werden kann, wenn du zum Beispiel eben nicht mehr zusammen bist mit deinem Freund oder mit deiner Freundin.
Was würdest du sagen, wie haben sich die Cybersexualdelikte in den letzten Jahren entwickelt? Du hast schon Pro Juventute angesprochen, wo sagt, Sextortion hat zugenommen. Was nimmst du noch wahr?
Ich glaube, ganz generell müssen wir sehen, sexualisierte Gewalt ist ja zunehmend, wenn man Statistiken anschaut. Und weil ja die digitale Welt so einen relevanten, grossen Teil auch ist worden von der Welt von Kindern, von Jugendlichen, nimmt es natürlich auch dort zu. Es gibt wenige Fälle, die nur im digitalen Raum stattfinden. Also oft ist es dann auch an beiden Orten. Aber grundsätzlich eben Sextortion nimmt zu, überhaupt eben, dass die Bilder, die ich vielleicht freiwillig aus irgendeinem Stück jemandem schicke, von mir intime Bilder, werden irgendwie weiter verschickt. Anderen eben überhaupt das ganze Cyber-Grooming, das ein riesengroßes Problem ist und wo ja leider nicht strafbar ist in Schweiz. Also es wird erst dann strafbar, wenn es wirklich zu sexualisierten Handlungen kommt und eben nicht schon, wenn man anbandelt mit dem Kind mit dieser Absicht.
Und was würdest du sagen, wo siehst du die grösste Gefahr, außer dass sie zunimmt? Aber was ist dort vielleicht auch die Herausforderung für die Kinder oder für die Jugendlichen?
Ich glaube, tatsächlich fehlende Aufklärung darüber. Ich glaube, wir überschätzen Kinder sehr häufig. Oder haben das Gefühl, die merken doch, was okay ist oder was nicht. Was ich jetzt vorher auch nicht erwähnt habe. Ich glaube, jede Jugendliche hat irgendwann schon ein sogenanntes Dickpick zugeschickt bekommen, ob von einer fremden Person oder irgendjemandem aus Snapchat, den sie kennen. Und dass das nicht einfach nur ein Weg grausig weglöschen ist, sondern einfach tatsächlich auch strafrechtlich relevant und eine Form von Gewalt, das merken Jugendliche oder Kinder nicht einfach so. Also über das müssen sie aufgeklärt werden und wirklich auch darüber, dass das Unrecht ist und dass niemand das Recht hat, ihnen so Sachen zu schicken. Und das ist nicht irgendein blöder Spass, sondern eine Form von Gewalt.
Was können betroffene Kinder und Jugendliche machen? Gibt es dort irgendetwas, was du empfehlen kannst?
Hey, unbedingt darüber reden. Ich denke, es ist sehr individuell, mit wem man möchte darüber reden. Die einen haben das Vertrauen, dass sie das den Eltern können sagen und dort ja, in dem Sinn gut damit umgegangen wird. Vielleicht hat man eine Lehrperson, wo man das Vertrauen hat. Vielleicht gibt es eine Schulsozialarbeiter, vielleicht hat man Gott, eine Götti, Grosseltern, wo man dort sich Hilfe sucht. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man mit Kindern anschaut, hey, wenn du mal Sorgen hast, etwas hast, was dir wirklich schwerfällt, das jemandem zu erzählen, wem könntest du so Sachen zu erzählen. Damit Kinder wie merken, okay, eigentlich habe ich ganz viele erwachsene Menschen in meinem Umfeld, die mir da helfen können. Und eben sicher auch das 147 Pro Juventute, das ja 24/7 erreichbar ist für Kinder. Wenn sie es vielleicht niemandem so face-to-face sagen können, dann können sie vielleicht dort mal anfangen.
Du hast gerade gesagt, zusammen reden gerade auch mit den Anstehenden. Jetzt im nächsten Teil möchte ich gerade auf die Rolle der Eltern und Erziehungsberechtigten eingehen. Wenn ja so viele Fälle im nahen Umfeld stattfinden, sind ja genau sie eben so wichtig für die Prävention. Wissen ist Macht und für das sind Sie vor allem zuständig. Wie früh und wie genau sollen Sie mit Kindern über Körper, Grenzen und auch Geheimnisse reden?
Also wie genau? Ich finde, es muss immer altersadäquat sein. Es geht überhaupt nicht darum, Kinder zu überfordern mit Informationen, die sie nicht verstehen. Und gleichzeitig sich bewusst sein, das Thema Nähe, Distanz, Grenzen, Grenzverletzungen, die sind relevant. Also sobald man mit Kindern reden kann, sollte man die Themen aufgreifen. Das ist dann vielleicht am Anfang das Thema, wie wirst du gerne getröstet und wie wirst du gerne von mir getröstet und wie von einer Lehrperson. Und das ist unterschiedlich. Oder von einer Nachbarin. Oder wirst du gerne in Schoss genommen oder nicht? Oder wie ist das mit dem Duschen und Baden? Irgendwann ist es, lässt man die Kinder alleine machen. Also schlussendlich, es gibt ja ganz viele Themen, wo es um Grenzen, Grenzverletzungen geht, die sehr alltäglich sind, sehr relevant sind, wo man mit den Kindern muss besprechen muss. Und das ist immer auch Prävention von sexualisierter Gewalt. Also schlussendlich geht es immer darum, dem Kind zu vermitteln, A, das sind Themen, über die kann man ganz normal darüber reden, und B, hast du Grenzen und die dürfen nicht verletzt werden und ich fühle mich zuständig dafür, dass das auch nicht passiert.
Wenn wir bei der Prävention sind, geht es eben wieder um die sexualisierte Gewalt und es fällt ja als Erwachsene nicht einfach, mit Kindern über das zu reden. Was empfiehlst du?
Ich finde es tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt für Prävention, dass man Kinder aufklärt über sexualisierte Gewalt, weil wenn sie nicht wissen, was sexualisierte Gewalt ist, haben sie nicht einen Hauch von Chance, überhaupt zu erkennen, dass sie Gewalt erfahren. Und wenn sie es erkennen, heisst das nicht, dass sie sich dort daraus herausretten können. Schlussendlich sind die Erwachsenen höchst manipulativ, aber vielleicht hilft es den Kindern, dass sie eben dann merken, oh, das sollte jemandem erzählen, weil das ist wirklich nicht okay, was mir passiert oder was mir angetan wird. Und von dem her möchte ich Erwachsene sehr ermutigen, dass sie nicht Angst haben oder das Gefühl haben, ich traumatisiere ja als Kind, wenn ich ihm erkläre, was sexualisierte Gewalt ist. Ich meine, die meisten wissen es schon. Ich meine, die, die es schon erfahren haben, was ist, wenn jemand die Hose runterreisst, das ist eine Form von sexualisierter Gewalt. Und dort, denke ich, ist es ganz wichtig, ist das okay, was du am Anfang erwähnt hast, habe ich auch Seiten, wo ich wirklich kindgerecht versuche zu erklären, zum Beispiel auch die Begriffe zu erklären oder die Gewaltformen zu erklären. Und dort, denke ich, wirklich macht es Sinn, möglichst konkret zu sein und wirklich zu erklären. Eben einerseits ist es, wenn die jemand in den Intimbereich anlenkt, wirklich auch schauen, was ist das überhaupt, der Intimbereich, weiss es das Kind überhaupt. Es ist aber auch so, dass eine erwachsene Person oder eine deutlich ältere Person sich nicht vor dir darf im Intimbereich selber anlenken. Es ist auch so, dass eine erwachsene Person nicht darf mit dir ein Film schauen, wo Menschen drinnen Sex haben.
Aha.
Man kann den Begriff Porno brauchen, wenn das Kind schon kennt. Aber wirklich ganz konkret verschiedenste Formen. Aufzuerst darf dir auch niemand sexuelle Fragen stellen, zum Beispiel in einem Chat.
Aha.
Oder auch, wenn du sonst jemanden kennst. Also, dass die Kinder wirklich merken, es ist nicht nur das angelenkt werden, was vielleicht noch so die am einfachsten erkennbare Form ist, sondern ganz viel mehr.
Und eigentlich geht es immer darum, dass sie eben das Wissen haben, dass es nicht normal ist und eben die Worte auch dafür haben. Du hast ganz am Anfang gesagt, oft fehlen ihnen die Worte. Und wenn man mit ihnen darüber redet, haben sie überhaupt, du hast es vorher schön gesagt, einen Hauch von einer Chance, dann das auch können zu verbalisieren. Wer noch mehr über die Aufklärung von Kindern möchte erfahren, kann gerne die Folge Sexualerziehung mit der Bettina Roth hören. Sie ist Sexualpädagogin und gibt ebenfalls wertvolle Tipps. Und mit dir möchte ich noch ein paar Alltagsbeispiele besprechen, wo erwachsene Kinder sehr nahe kommen. Was sagst du dazu, wenn erwachsene Kinder zur Begrüßung oder zur Verabschiedung aufs Maul küssen?
Ja, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich bekomme die Frage auch sehr häufig gestellt an Eltern, eben, die ich mache zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Und ich finde schlussendlich, kommt es ja auch sehr auf die Familienkulturen drauf an, ob man das okay findet oder nicht. Was ich wichtig finde, ist, wenn man das macht, dass man sich überlegt, wie lange machen wir das?
Mhm.
Machen wir es auch noch mit Jugendlichen oder nicht? Finden wir es dann auch okay, wenn das die Grosse macht oder Grossvater oder Nachbarin und wieso nicht? Und wie erklären wir das am Kind? Also ich finde, es kann durchaus okay sein, das zu machen. Ich denke, viele machen das, sind schon so aufgewachsen und finden das etwas sehr Schönes. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man es zum Thema macht und vor allem dort auch immer drauf schaut, merke ich wirklich als jetzt Mutter zum Beispiel, ob es mein Kind noch okay findet oder nicht. Also ich möchte nur ganz kurz etwas erzählen. Sie küssen meine Kinder nicht aufs Maul, aber es tut jetzt nicht zur Sache. Ich habe mal meinen 9-Jährigen, also erst damals 9-Jährig war, gefragt, du findest es okay, wenn ich dir aber noch ein München gebe, zum Gute Nacht sagen und Hallo sagen? Er hat gesagt, ja, es sei gut. Und dann hat gefragt, ja, würdest du es mir sagen, weil du weißt, wo irgendwann wirst du es vielleicht nicht mehr wollen oder blöd finden, würdest du es mir sagen? Und dann hat er lang geschwiegen, ich bin schon nervös geworden, hat er gesagt, er würde es mir auch nicht sagen. Und auf Nachfrage hat er gesagt, ja, weil er hat das Gefühl, er würde traurig werden. Und ich dachte, Gott sei Dank habe ich das Gespräch geführt. Also schlussendlich geht es ja wirklich darum, Kinder zu sagen, hey, nein, auf keinen Fall würde ich traurig werden, wir können jetzt sofort damit aufhören und mit dem küssen. Und es geht immer darum, ist es für dich okay oder nicht. Und ich glaube, das ist die viel relevantere Frage, als ob jetzt auf die Mund und auf die Backen oder einfach, dass man sich bewusst ist, man muss dranbleiben und über die Themen reden. Mhm.
Dann gehe ich davon aus, dass meine nächsten Fragen in die gleiche Richtung gehen. Ich habe noch drinnen, wie es aussieht bei der Hilfe von Körperpflege, also beim Duschen, Waschen oder Baden. Oder ob es eben auch andere heikle Momente gibt, wie zum Beispiel beim Auskützeln oder beim Umziehen. Aber ich nehme an, auch dort geht es um einen Austausch.
Ja, wobei auch dort, eine Zeit lang braucht ein Kind Hilfe. Es kann weder allein baden, weil es könnte trinken. Aber sobald ein Kind zum Beispiel kann allein baden oder allein duschen, finde ich es auch wichtig, auch für die Selbstermächtigung vom Kind, dass es eben all die Handlungen alleine macht. Weil mit dem, oder man kann dann dem Kind auch sagen, schau, ich finde, du kannst allein duschen und ich möchte auch, dass du allein duschst. Und dann hat das Kind gehört, okay, wenn irgendwann mal jemand kommt, vielleicht der Onkel und sagt, komm mit dir doch zusammen duschen, wieso nicht? Dann weiss das Kind dann eigentlich, das darf ich nicht oder das macht man nicht. Also dort finde ich schon, es gibt absolut keine Notwendigkeit, dass man ein Kind jetzt zum Beispiel im Intimbereich immer noch wäscht, wenn es im Alter ist, wo es das alleine kann.
Aha.
Aber nebst dem ja, natürlich unbedingt im Gespräch bleiben und immer halt schon überlegen, was lernt das Kind dabei, wenn ich etwas normalisiere.
Und wenn jetzt ein Kind wirklich Andeutungen macht oder sich vielleicht auch verändert und man das wahrnimmt, wie können Eltern da gut reagieren?
Ja, unbedingt am Kind glauben. Und ich weiss, so nach, ja, natürlich glaube ich meinem Kind und die Realität ist, dass sehr viele Eltern Kind nicht glauben oder auch sonst Menschen, weil es vielleicht eben so unvorstellbar ist, dass man einfach reflexartig mal nicht glaubt oder eher der erwachsenen Person glaubt oder sich das nicht vorstellen kann. Also unbedingt das Kind ernst nehmen und nicht allein bleiben. Das wären so meine zwei Ratschläge und wirklich sich Unterstützung suchen. Man kann bei einer Opferhilfestelle anrufen, jetzt mal als erwachsene Person sagen, das Kind hat das und das gesagt oder meine Schülerin, mein Schüler hat das und das gesagt. Was mache ich damit?
Was ich noch festhalten möchte, ist, dass sexualisierte Übergriffe auch unter Kindern und Jugendlichen passieren. Haben wir auch gut gehört bei den Kinderstimmen. Das kann aus Neugier sein, aus Imitation, manchmal aber auch aus eigener Betroffenheit. Aber wie auch schon in der letzten Folge haben wir entschieden, dass wir das weglassen und hier über die Gewalt reden, die von Erwachsenen auf Kinder ausgeht. Ich möchte noch ganz kurz als letztes Mal zu der Prävention kommen. Du hast eben selber das Buch rausgegeben. Es heisst «Ist das okay?» und es ist ein Kinderfachbuch zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Wem würdest du das empfehlen?
Allen. Nein, tatsächlich allen Menschen, die Kinder in ihrem Umfeld haben. Mhm. Ob sie professionell mit Kindern arbeiten, sei es in Schulen, in Kitas, in Tagesschulen, in Institutionen, sei es, weil sie eigene Kinder haben, sei es, weil sie Grosseltern sind und Kinder herum sind. Schlussendlich ist es ja wirklich auch sehr fest, ein Buch für Erwachsene, um ihnen Wissen zu vermitteln und ihnen aufzuzeigen, wieso tragen wir Erwachsene die Verantwortung für den Schutz der Kinder und was können wir in Prävention beitragen, damit Kinder möglichst geschützt sind. Und da möchte ich gleich nochmal etwas ganz Wichtiges erwähnen. Ich meine, schlussendlich ist genau eine Person verantwortlich für die Übergriffe und das ist natürlich die Person, die Gewalt ausübt. Also egal wie gut oder wie richtig und wie fest wir Prävention machen, wir können natürlich nicht Taten verhindern, aber im besten Fall können wir Taten viel früher stoppen, indem dass vielleicht eben Kinder früher reden, indem dass wir selber auch aufmerksamer sind, indem dass wir selber vielleicht auch Grenzverletzungen ansprechen. Und von dem her würde ich mir ganz fest wünschen, ob es jetzt anhand von meinem Buch ist oder von anderen Materialien, es gibt ja vieles unterdessen, dass sich wirklich alle, die um Kinder herum sind, sich dem Thema annehmen.
Wir hören uns nochmal Kinder an. Da habe ich sie gefragt, ob sie schon unangenehme oder peinliche Situationen in Bezug auf ihren Körper erlebt haben und auch, wo sie ihre persönlichen Grenzen ziehen.
Es gibt schon ein paar unangenehme Momente, die ich aufzählen kann, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Also ich weiß nicht, aber sie haben mich auch gesnöckelt.
Ja, manchmal habe ich einmal draufgeschlagen. Aber dann hat er mir auch draufgeschlagen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, wenn es jetzt vorne wäre, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann wäre es schon ein bisschen komisch. Dann wäre es gerade schon ein bisschen happig.
Was also peinlich war, also das war wahrscheinlich ein Streich, aber ich habe mich schlecht gefühlt, als meine Mutter gesagt hat, man gehe in ein FKK-Strand.
Also ich hatte jetzt noch nie etwas so Intimes, also intime Berührungen oder so, also von jemand anderem.
Also bei mir wäre es halt einfach so, wenn man mich irgendwo anlenkt, weil ich es so will, oder mir eben die Hose abzieht oder so.
Also eigentlich, wenn man einen Anzug einfach dorthin lenkt, wo man es halt nicht will, also so den Intimbereich.
Also überhaupt jemanden so anzulängen, ohne zu fragen, ist auch schon ein bisschen fragwürdig. Aber wenn man es irgendwie aus Versehen gemacht hat, wirklich entschuldigen.
Ja, einfach so am Füddeln oder so, einfach sich packen dort oder so. Das wäre schon recht unangenehm.
Es gibt so Stellen, da weisst halt genau, dass es jeder Mensch halt nicht gern hat. Genau bei diesen Stellen würde ich es halt genau nicht machen. Und der Füddeltätsch ist ja noch eh so, aber es ist trotzdem wieder eine kleine heikle Sache.
Ein paar Kinder haben erzählt, wo ihre Grenzen sind oder wo sie grundsätzlich Grenzen sehen und auch von Vorfällen, die ihnen sehr unangenehm waren. Was lösen die Stimmen bei dir aus?
Ja, ich bin sehr berührt zu hören, wie gut das Kind eigentlich wissen, wo das ihre Grenzen sind und was sich grenzverletzend anfühlt und wie unangenehm sich Grenzverletzungen anfühlen. Und dass sie mehr Erwachsene in Verantwortung, dass wir eben den Kindern lernen, das ist tatsächlich eben Grenzverletzung und nicht normal und nicht einfach ein Spass, sondern nicht okay.
Wir würden jetzt auch gerade in die Schule schauen, nämlich dort ist eben Prävention und Aufklärung sehr wichtig, dass die Kinder eben dann die Wort oder den Wortschatz dafür haben und eben auch wissen, was nicht normal ist. Was erwartest oder wünschst du dir von der Schule in Bezug auf Prävention?
Ich denke tatsächlich, die Schule ist der perfekte Ort für Prävention. Ich meine, jedes Kind verbringt doch einige Jahre obligatorisch in der Schule. Und Schulen müssen einerseits Schutzorte sein und andererseits Kompetenzorte. Mhm. Das heisst, ein Ort, wo ich weiss, Kinder sind geschützt vor möglichen Übergriffen. Vor allem jetzt Übergriffe, oder ja, vor allem Übergriffe erwähnt jetzt, wo Kinder im Privat erleben. Mhm. Es geht natürlich auch darum, wie können wir als Schule möglichst sicherstellen, dass Kinder nicht von Lehrpersonen oder anderen Personen, die im Schulhaus arbeiten, Gewalt erfahren. Und andererseits ein Kompetenzort, das heisst, ein Ort, wo man kompetent mit eben Grenzverletzungen, mit Verdacht auf sexualisierte Gewalt umgeht.
Welche Verantwortung tragen in dem Fall auch die Lehrpersonen und Betreuungspersonen?
Ja, insofern sehr grosse, als dass sie im täglichen Austausch ja oder mit den Kindern zusammen arbeiten und es dort auch wahnsinnig wichtig ist, dass sie dafür sorgen, dass die Grenzen von den Kindern gewahrt werden, dass auch sie selber sich nicht grenzverletzend verhalten, dass sie es ansprechen, wenn sie merken, dass KollegInnen grenzverletzend sind. Und gleichzeitig eben auch in Prävention, in Aufklärung würde ich mir ganz fest wünschen, dass Schulen sich dem Thema viel, viel mehr annehmen, im Wissen darum, dass wir ja nie davon ausgehen können, alle Kinder werden daheim über Gewalt aufgeklärt. Also müssen wir so unbedingt in der Schule machen.
Oder auch hier die Frage, wenn eine Person aus dem schulischen Umfeld etwas bemerkt oder vermutet, wie würdest du jetzt da oder wie kann man da gut reagieren?
Ja, dort würde ich sagen, unbedingt auf das Bauchgefühl hören. Nicht das Gefühl haben, ich bin auch, jetzt übertreibe ich total, wenn ich dem nachgehe, sondern unbedingt nicht allein bleiben mit dem. Mhm. Ich denke, die meisten Schulen haben wahrscheinlich Abläufe oder man geht wahrscheinlich zur Schulleitung mal als erstes, tut sich dort austauschen. Man kann eben dann bei der Opferhilfe anrufen. Es gibt je nach Kanton, je nach Ort weitere Beratungsstellen, wo man sich relativ niederschwellig und kompliziert und entgeltlich auch als Lehrperson kann beraten, wie kann ich jetzt mit dem um. Mhm. Und dort finde ich es wirklich wichtig, auch wenn der Verdacht total diffus ist, also nicht irgendwelche eindeutige Aussagen, die auf Gewalt hinweisen, sondern einfach ein ungutes Bauchgefühl, dass man dem nachgeht und vielleicht kommt man dann zum Schluss, okay, es ist glaube ich, alles gut oder ich muss jetzt nicht weitere Schritte einleiten und vielleicht kommt man aber zum Schluss mal, ich sollte weitere Schritte einleiten.
Und eben, wie du gesagt hast, auf jeden Fall nicht alleine bleiben, dokumentieren genau. Und sich dann eben auch Hilfe holen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das haben wir eben auch in der letzten Folge genau so gesprochen, dass man das dann, und auch nicht bagatellisiert nämlich.
Ja.
Genau. Ja, auch da möchte ich noch ein paar Alltagsbeispiele mit dir besprechen. Ein paar davon habe ich im Zusammenhang mit meiner Ausbildung an der PH-Schule erwähnt. Wie kann man kindliche Nähe, also jetzt zum Beispiel das Trösten, respektvoll begleiten, ohne Grenzverletzungen zu riskieren, als Lehrperson oder jetzt auch in der Betreuung?
Ich glaube, schlussendlich, und das wissen ja Lehrpersonen viel, viel besser als ich, bedingt pädagogische Arbeit mit Kindern ja Nähe grundsätzlich. Und es geht überhaupt nicht darum, dass es keine Nähe mehr soll geben zu Kindern, sondern es geht wirklich darum, zu schauen, okay, was ist eine professionelle Nähe? Mhm. Und zum Beispiel Thema Trösten, ich denke, man muss ein Kind nicht anlängen, um ihm zu signalisieren, ich bin da für dich, nehme dich sehr ernst, ich möchte dich trösten, ich möchte dir helfen, damit du nicht mehr traurig bist. Und immer eben auch im Hinterkopf haben, das Kind lernt dadurch, dass vielleicht eben nicht alle Menschen mehr dürfen anlängen. Zum Beispiel eine Lehrperson muss ein Kind höchst selten anlängen, vielleicht im Turnunterricht schon, sonst riskiert man irgendeinen Unfall.
Aha.
Aber grundsätzlich eben braucht es für Nähe nicht unbedingt körperliche Berührungen.
Ich würde sagen, wenn Kita-Betreuerinnen und Betreuer oder auch Kindergartenlehrpersonen zulassen, die ja dem noch ein bisschen mehr ausgesetzt sind, also auf der Primar habe ich ja auch, also ist es für mich auch klar gewesen, dass die Nähe wie nicht darf und kann stattfinden und meistens wird sie von den Kindern ja auch nicht mehr gesucht, weil sie eben schon gelernt haben, dass eine gewisse Distanz herrscht, dort eine Umarmung oder so, wenn sie jetzt von den Kindern auskommt, wie viel darf man zulassen oder wie muss man mit dem umgehen, weil dort ist es ja vielleicht noch viel alltäglicher.
Man hat ja das Prinzip, dass man mit allen Kindern gleich umgeht. Man wird ja wahrscheinlich nicht jedes Kind umarmen. Und ich finde, es ist auch wichtig, wenn das Kind lernt, okay, ich kann nicht alle umarmen. Und eine Lehrerin darf ich nicht umarmen. Mhm. Also ich denke, man muss auch den Mut haben, das Kind zurückzuweisen und ihm in dem Sinn signalisieren, das heisst nicht, dass ich die nicht gerne habe, aber dass das einfach nicht in den Kontext, den wir miteinander zu tun haben, reinpasst. Und dann gibt es dann gleich mal Situationen, wo es eine Nähe gibt, wo man so nicht hätte vorausgesehen. Ein Kind macht die Hose im Kindergarten. Man kann sagen, ich lasse jetzt einfach so oder ich gehe es gleich putzen, wenn es noch Hilfe braucht. Und dort denke ich, ist immer wichtig, dass man transparent kommuniziert mit den Eltern und wirklich auch kurz anrufen und sagen, schaut, also das eine Vision oder einen Unfall gehabt. Ich habe das Kind näher geputzt auf der Toilette, weil ich es hatte, es geht nicht alleine und ich möchte echt, dass ihr das so wisst.
Mhm.
Und wenn die Eltern sagen, das möchten wir aber in Zukunft nicht, dann kann man sagen, oh, das nehme ich zur Kenntnis und in dem Fall, das ist gut. Einfach, dass man dort das nicht irgendwie, nein, nicht drüber redet, weil, vielleicht ist das nicht gut gewesen, sondern ja, dann muss man es transparent machen, dass es in dem Fall halt wichtig ist, etwas zu machen, was man sonst normalerweise nicht macht.
Mhm. Du bist ja lange auch als Sozialarbeiterin in der Schule tätig gewesen. Hast du so Vorfälle erlebt oder Sachen erlebt, die du würdest finden, die müssten die Lehrpersonen oder die Betreuungspersonen wirklich noch ein bisschen achtsamer sein?
Ich glaube, tatsächlich, das Thema ist extrem tabuisiert. Dass natürlich auch Lehrpersonen wie einfach überall Erwachsene potenziell können diejenigen sein, die Grenzen verletzen von den Kindern. Also ich mache ein Beispiel. Eine Lehrperson, die sich über mich als Schülerin beugt, um mir eins zu eins etwas erklären. Also, und ich spüre zum Beispiel die Brüste von der Lehrerin in meinem Rücken, weil sie sich über mich lehnt und ihren Mundgeruch. Dann ist das einfach zu nahe. Das ist nicht sexualisierte Gewalt, aber es ist zu nahe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Kind sage, Frau Müller, könnt ihr einen Schritt weiter rüberstehen. Es ist unangenehm, die ist sehr klein und dort finde ich, muss man sich überlegen, okay, ist es wirklich notwendig oder kann ich das irgendwie auch anders erklären, aber garantieren, dass die Grenze gewahrt wird und nicht einfach sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, sondern sich bewusst, die Kinder haben Grenzen, sie können sie nicht selber wahren. Es reicht oft auch nicht, das Kind zu fragen, ja, du sagst mir das schon, wenn es zu nahe ist. Ich meine, die meisten Kinder sagen es natürlich nicht, sondern wirklich sich eben überlegen, wie können wir in so Situationen überhaupt erst gar nicht entstehen.
Ich möchte auch noch einen Blick in die Gesellschaft werfen, weil ich das Gefühl habe, dass sexualisierte Gewalt, ähnlich wie Rassismus, wo ich auch schon eine Folge darüber gemacht habe, ein strukturelles und gesellschaftliches Problem ist. Und damit wir Kinder überhaupt können sensibilisieren können, müssen ja auch wir Problematik zuerst richtig verstehen, sie anerkennen und an uns arbeiten. Welche Rolle spielt Sexismus in unserer Gesellschaft bei der Entstehung von sexualisierter Gewalt?
Sie spielt sehr eine grosse Rolle und da finde ich es unheimlich wichtig, dass wir uns alle auseinandersetzen mit unseren sexistischen und auch misogynen, also frauenfeindlichen Prägungen. Wir leben in einer sehr patriarchal geprägten Gesellschaft, wo alles, was weiblich ist oder weiblich konnotiert ist, abgewertet wird. Aha. Und das wird immer noch die nächsten Generationen weitergeben. Das sieht man auch beispielsweise unsere Blondinenwitze, die immer noch schon im Kindergarten einander erzählt werden, die einfach höchst sexistische Witze sind. Und schlussendlich hat es darum sehr viel mit sexualisierter Gewalt zu tun, weil der ja immer das Bild steht, Männer sind etwas Besseres, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Männer haben mehr Privilegien, mehr Macht, eine gewisse Form von Männlichkeit besitzt sehr viel Macht in unserer Gesellschaft und darf eigentlich oder fühlt sich berechtigt dazu, Frauen oder auch andere Geschlechter abzuwerten und eben vielleicht auch zu bedrängen, ihre Bedürfnisse über die Bedürfnisse der Frauen zu setzen. Und der Zusammenhang ist auch dort zu sehen, dass eben sehr viele Formen von sexualisierter Gewalt jahrhundertelang gar nicht als Gewaltformen angeschaut wurden und bis heute eigentlich noch als, ja, ist ja nur lustig gemeint, ist doch nur Spass, ist ja nicht so schlimm angeschaut werden. Und mit dem wertet man natürlich auch die Betroffenen ab, indem man sagt, du bist einfach überempfindlich, du bist zu kompliziert. Höchst frauenfindliche Haltungen, statt zu anerkennen, dass eben sehr viele Umgangsformen einfach noch nie okay waren und man jetzt so endlich anspricht.
Auf deinem Instagram-Profil zeigst du ja auch immer wieder so Situationen aus dem Alltag, wie zum Beispiel eine Clown-Szene aus dem Zirkus Knie, wo dann auch in den Medien aufgegriffen worden ist. Kannst du das Beispiel kurz erklären und aufzeigen, was das Problem da ist?
Ja, da geht es um eine Zirkusnummer, vielleicht eine 10-minütige, wo der Clown eine Frau, ihre Manege, also auch eine vom Zirkus, möchte küssen. Sie sagt Nein oder gestikuliert Nein, tut jetzt Nein, kommt und er versucht es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und sie sagt wieder Nein, wieder Nein, wieder Nein und er hört einfach nicht auf, bis er am Schluss überkommt, was er will. Und ich habe das abprangert, weil es einfach tatsächlich so der Klassiker ist von, wir tun eigentlich sexuelle Belästigung, was das einfach ist, jemand, der Nein sagt, weiter zu bedrängen und sie will zu küssen. Als romantisches Begehren und auch noch lustig und hihihi darstellen. Und meine Kritik war, dass mit dem einfach Geschlechterklischees zementiert werden und es einfach sehr sexistisches Narrativ bedient. Und schlussendlich auch, dass Frau sagt, nein, das musst du nicht so ernst nehmen. Mhm. Wahrscheinlich meint sie ja gleich, ja, musst du einfach mehr Mühe geben oder darfst einfach gleich weitermachen.
Ich habe es auch spannend gefunden, als ich es gesehen habe, weil ich mir sofort überlegt habe, hätte ich, wenn ich auch dort drin gewesen wäre, bin noch nicht in der Zirkusknievorstellung gewesen, aber wenn ich es gesehen hätte, hätte ich es selber auch wahrgenommen, hätte ich es auch so aufgefasst oder wäre es mir eben wie entgangen. Und das habe ich eben noch interessant gefunden, wie unterschwellig das dann eigentlich verpackt ist und eben noch in einer Klonnummer, wo ja per se jeder weiss, es sollte lustig sein oder es sollte auf einen lustigen Moment rausgehen. Das ist ja dann auch noch gefährlich. Und du hast ja auch Reaktionen auf das bekommen, die sehr heftig waren, dass das völlig übertrieben ist. Aber das ist eben auch eine Gefahr, dass man eben dann wie findet, ja, das ist ja voll okay, oder?
Ja, total. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass die humorvolle Verpackung, die aber trotzdem sexistisch oder frauenfeindlich ist, halt dazu verleitet, dass man eben sexualisierte Gewalt oder jetzt in dem Fall sexuelle Belästigung einfach weglacht und das Publikum dazu verleitet, gar nicht darüber nachzudenken. Also ich glaube, ich habe von vielen Zuschriften bekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich habe die Klonnummer gesehen und erst jetzt verstehe ich, wie höchst problematisch das ist gewesen. Und ich glaube, das ist Schritt eins. Also so geht es mir ja auch mit anderen Themen, wo ich mich vielleicht mit Rassismus oder Dicke finde, die ich mich noch nicht so damit beschäftigt habe, da hat man einen ganz viel Aha-Moment. Ah, tatsächlich etwas, was ich völlig normal, vielleicht sogar lustig habe gefunden früher, weil ich halt so aufgewachsen bin, merke ich, es ist total nicht okay. Und ich glaube, für das müssen wir uns nicht schämen oder schuldig fühlen. Das hat halt mit unseren Prägungen zu tun und mit der Gesellschaft, in der wir leben. Wichtig ist, was machen wir daraus?
Ich habe in der letzten Folge gesagt, aber auch in der Folge mit Anna Rosenwasser zur Diversität oder auch bei Anja Glover zum Thema Rassismus. Ich höre immer wieder den Satz, was darf ich überhaupt noch sagen oder auch machen? Was antwortest du da?
Du darfst alles machen und sagen. Schlussendlich ist das auch die falsche Frage. Es geht darum, willst du dich diskriminierend verhalten? Willst du Menschen abwerten? Willst du Menschen ausschliessen oder willst du das eben nicht? Und willst du gewaltfrei und diskriminierungsfrei leben und handeln? Und schlussendlich, du kannst machen, was du willst, aber im besten Fall hat dein Handeln hat Konsequenzen, die es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch nicht gegeben hat. Und das ist nicht eine problematische Entwicklung, sondern eine sehr, sehr wichtige und gute.
was bedeutet, dass wir als Gesellschaft noch ein bisschen etwas daran zu schaffen haben.
Das ist so, genau.
Alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde es sehr schätzen, wenn du den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast abonnierst und mit Sternen bewertest. Ich freue mich auch immer über Kommentare und weitere Empfehlungen. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Falls du meine Arbeit schätzt und mich und meinen Podcast möchtest unterstützen, sei das für einen Kaffee oder für ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme, kannst du mir etwas gewinnen. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Agota, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mein Wunsch ist, dass die Schule sich dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt annimmt und Kinder aufklärt darüber und sich auch den Themen Sexismus und Misogynie annimmt und dort wirklich eine aufklärende Rolle übernimmt und dass es einfach fest im Lehrplan drin ist, dass Kinder über all die Diskriminierungsformen aufklärt werden.
Agota, danke für das aufklärende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Merci vielmals.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Medienkompetenz mit dem Daniel Labhardt kommt am letzten Montag im September. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.